Wir wollen heute Abend das Thema des Tempels durch die gesamte Bibel überblickartig verfolgen und fangen dazu ganz hinten in der Bibel an, im Buch der Offenbarung, im vorletzten Kapitel, Offenbarung 21. So, und ich werde nachher ziemlich viele Bibelstellen bringen. Wenn ich einfach so drauf loslese, ich habe mir einige hier ausgedruckt, dann braucht ihr nicht unbedingt mitschlagen. Vieles kennt ihr ja. Ich setze voraus, dass die meisten von euch die Bibel so im Groben zumindest kennen. Wenn ich sage, schlag das mal ruhig auf, weil das ganz besonders interessant ist, dann nehmen wir uns auch die Zeit, die Stelle aufzuschlagen. Bei Offenbarung 21, das schlagen wir jetzt ruhig mal gemeinsam auf. Ab Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt oder die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe. Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ja, wir sehen hier die zukünftige Erfüllung des Heilsplans Gottes, dass ja er alles neu macht, eine neue Erde und neue Himmel, eine ganze neue Schöpfung. Der alte Himmel, die alte Erde werden zusammengerollt werden wie ein Buch, wie wir in 2. Petrus lesen. Und eine neue Schöpfung wird es geben. Wir sprechen ja manchmal davon, von in den Himmel kommen, im Gegensatz zu in die Hölle kommen. Hier sehen wir, dass es nicht nur einen Himmel neu gibt, sondern auch eine neue Erde als einen neuen Lebensraum in der Ewigkeit. Bemerkenswerterweise wird dieser neue Kosmos und auch diese neue Erde gar nicht so viel ausführlicher hier jetzt im Folgenden beschrieben, sondern der Blick von Johannes ist fokussiert auf das, was dann in Vers 2 steht, die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Und bei diesem neuen Jerusalem dann noch ganz besonders wird beschrieben im Folgenden, was ich jetzt nicht mehr gelesen habe, in Versen ab Vers 9, etwas wie ein tempelartiger Bau. Das heißt dann ja später in Vers 22, ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Also Gott selbst, der Jesus, ist dieser Tempel. Aber all das klingt hier natürlich sehr an die Tempelbeschreibungen aus dem Alten Testament, mit den Grundsteinen, mit den Edelsteinen, mit den Toren, insbesondere diese quaderförmige Form, die beschrieben wird, erinnert stark an das Allerheiligste aus der Stiftshütte und im Tempel, also dem Ort, wo Gottes Gegenwart besonders war. Es bildet hier das Zentrum, darauf ist der Fokus gerichtet. Es scheint, als wäre nur das dieser neue Lebensraum, in dem wir als Erlöste in der Ewigkeit leben werden. Wir finden Anklänge auch schon an den Garten Eden. In Kapitel 22 ist die Rede vom Vers 2 vom Baum des Lebens, der 12-mal Frucht trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Wir finden Anklänge an die Stiftshütte. Deshalb hatte ich eben schon statt Zelt auch Hütte gelesen. Eben ja, der Ort, wo Gott Gemeinschaft hat mit seinem Volk. Er wird bei ihnen wohnen. Das ist auch im Alten Testament immer wieder gesagt von dem ewigen Tempel, den Gott aufrichten wird in Jerusalem. Das ist eben halt die Frage, was ist mit diesem Jerusalem gemeint? Ich denke, es ist das himmlische Jerusalem gemeint, von dem wir hier eben auch lesen. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt. Das wird ein ewiger Tempel sein. Eben dieses Zelt, diese Hütte, dieser Wohnort der Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk, auch aber der anbetenden Gemeinschaft, wo ja, sie als Priester ihn anbeten und verehren, ihm dienen. Und dann bemerkenswert, wenn wir dann in 21, Vers 27 lesen, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, also in diese Stadt, das neue Jerusalem, noch derjenige, der Greuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Auch das etwas, was sich klar auch auf den Tempel bezieht, in den eben auch nichts Unreines hineinkommen durfte. Wir hatten vorher schon eben diese Trennung hier gelesen von den Feigen und Ungläubigen, die sind draußen. Für sie ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer brennt, hatten wir in 21 Vers 8 gelesen. Und dann ganz besonders bemerkenswert die Aussage in 22 Vers 15 oder Vers 14 lese ich schon. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Wir haben also die Stadt mit ihren Toren und durch diesen Toren dürfen nur die Erlösten hinein, die ihre Kleider gewaschen haben, die ein Anrecht am Baum des Lebens haben, wieder dieser Anklang ans Paradies, an den Garten Eden. Und draußen vor diesen Toren, was ist da? Ist da der Rest dieser neuen Schöpfung, der neuen Erde und des neuen Himmels? Nein, draußen vor diesen Toren, da sind schon die Hunde, die Zauberer und die Unzüchtigen. Dort ist schon ja die Finsternis der Gottesferne, die Hölle. Also eigentlich erfüllt diese neue Stadt Jerusalem den ganzen Kosmos. Und das ist eben so die zentrale These auch in diesem Buch von Gregory Beale, dass ja Gottes Gegenwart eigentlich von Anfang an, vom Garten Eden an, sich ausbreiten sollte über die ganze Erde. Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit und sozusagen die ganze Erde ein Tempel werden sollte, wo Priester ihm dienen. Das ist ja die höchste Berufung des Menschen überhaupt, Priester Gottes zu sein. Also Priester, das heißt Menschen, die in Gemeinschaft sind mit Gott und ihn anbeten, sollte ja über die ganze Erde und letztlich über den ganzen Kosmos ausgebreitet werden. Auch im Alten Testament war der Tempel ein Symbol für den ganzen Kosmos. Der Vorhof der Stiftshütte oder auch des Tempels symbolisierte die bewohnbare Erde. Und dann war das eigentliche Gebäude, also erst die Stiftshütte und dann auch der Tempel, war ja in zwei Teile untergliedert. Das Heilige und dahinter das Allerheiligste, eben dieser quaderförmige Raum. Und das Heilige symbolisiert eben den Himmel. Biel belegt das durch viele Stellen, wo über Sterne die Rede ist, aber auch Sternstickereien, Engelstickereien auf diesen Textilien angebracht waren. Und das Allerheiligste, der innere Raum, symbolisiert, das Heilige symbolisiert den sichtbaren Himmel, also was man im Englischen sagt Sky, wo die Wolken sind, wo die Sterne sind. Und dann das innerste Heiligtum, den Himmel als den Wohnort Gottes, sozusagen der innere Königspalast. Und dorthin hat eben Zugang nur der hohe Priester gehabt. Und das wird das Wunderbare sein, eben in dieser neuen Schöpfung. Wir wissen das aus dem Hebräerbrief. Der Vorhang ist zerrissen durch das, was der Herr Jesus am Kreuz getan hat. Der Zugang zu Gott ist frei für den Erlösten. Dorthin, wo nur der hohe Priester gehen durfte, dürfen alle Erlösten kommen. Und genau das sehen wir hier eben in der Offenbarung, in dieser neuen Schöpfung, die eben so quaderförmig beschrieben wird, wie das Allerheiligste. Dort, wo der Thron ist und vom Thron geht eben alles aus, das ist Wasser des Lebens, das lebendig macht, das Leben spendet. Dort ist es, wo wir dann Gemeinschaft haben werden mit Gott. eine ja dann uneingeschränkte Gemeinschaft mit ihm. Jetzt getrennt quasi durch den Himmel. Ja, das ist jetzt auch im Prinzip, der Mensch ist auf der Erde. Gott ist in diesem obersten, höchsten Himmel, wo der Mensch keinen Zugang hat, sozusagen getrennt durch den sichtbaren Himmel, getrennt durch diesen unendlichen Weiten des Kosmos mit seinen Milliarden von Milchstraßensystemen, Galaxien, ist das diese Trennung von Gott, und die wird dann aufgehoben sein. Ja, im Hebräerbrief klingt das auch an, solange die vordere Hütte Bestand hat, ja, das spielt an eben auf diesen Symbolismus der Stiftete für den Himmel, die auch dann für den alten Bund steht, der dort vergangen ist. Jetzt hat der Mensch Zugang zu Gott. In dieser Zeit, wo wir als Erlöste auf der Erde leben, im Gegensatz zum alten Bund, haben wir jetzt schon eben das allgemeine Priestertum, dass wir alle Erlösten diesen Zugang zu Gott haben. Aber dann, wenn das erfüllt ist, was wir hier in der Offenbarung gelesen haben, werden wir halt die sichtbare Gemeinschaft, die ja materiell reale Gemeinschaft dann im Himmel mit Gott haben. In der ganzen Bibel, besonders im Neuen Testament, ist natürlich oft schon die Rede von diesem wahren Tempel, diesem wahren Wohnort Gottes. Als Beispiel greife ich mal heraus die Rede des Stephanus aus Apostelgeschichte 7. Habt ihr eigentlich alle Bibeln mit, dass ihr auf Bedarf? Ich sehe nicht unbedingt, bitte? Das Mikrofon ist doch aus, aber rede ich zu leise? Okay, dann wahrscheinlich hat es jetzt den Saft nicht mehr, dann müssen wir sehen, dass das morgen dann. Okay. Kann ich auch, ja. Wenn du es anfasst. Oh, bin ich näher bei euch. Dankeschön. Also ich muss mich ein bisschen darauf einstellen, dass nicht jeder eine Bibel mit hat, wenn ich das sehe. Aber ich gehe einfach davon aus, dass ihr ungefähr Apostelgeschichte 7 kennt, die Rede des Stephanus, in deren Anschluss er gesteinigt wird. Nämlich deshalb, weil er die Wut der Pharisäer auf sich zieht, indem er die ganze Heilsgeschichte Israels vor ihnen entrollt in seiner berühmten Stephanusrede. Und dann am Schluss sagt, Apostelgeschichte 7, Vers 48, nachdem er dann geredet hat von der Stiftshütte, die Mose baute, und dem Tempel, den Salomo gebaut hat. Und Salomo hatte das eigentlich schon erkannt. Ich zitiere jetzt vielleicht doch erstmal Salomo. Er hatte schon bei der Einweihung des Tempels gesagt, in 1. Könige 8, Vers 27, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe, also der Tempel. Das war dem Salomo schon klar, dass der Steintempel, den er hatte gebaut, natürlich unermesslich zu klein ist für den großen Gott. Die Himmel der Himmel können ihn nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus. Und daran erinnert sie nun auch Stephanus in Apostelgeschichte 7, Vers 48, sagt er, aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht, und dann zitiert er diese Stelle, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Entschuldigung, das ist jetzt aus Jesaja. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Im Grunde die gleiche Aussage, die auch Salomo gemacht hatte, nur Stephanus zitiert hier aus Jesaja 66,1 müsste das sein. Und dann sagt, das Zitat geht noch weiter, es ist nicht Stephanus selbst, sondern er zitiert das, hat nicht meine Hand dies alles gemacht. Jesaja 66, Vers 1 und 2. Und daraufhin entbrennt ja die Wut der Pharisäer gegen Stephanus, und sie steinigen, weil sie meinen, er hätte gegen ihre heilige Stätte, den Tempel, geredet, aber er hat nur darauf hingewiesen, woraufhin dieser damalige Tempel, der ja auch im Begriff stand, durch die Römer zerstört zu werden, wofür der eigentlich stand. Das ist nur ein schwacher Schatten dessen war, wo Gott wirklich wohnt. Und ja, dieser wahre Wohnort Gottes wird eben oft genannt als der Tempel oder die Wohnung, die nicht mit Händen gemacht ist, die nicht Menschenhände bauen können. So auch in Hebräer 8, Vers 1 und 2. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Also der Herr Jesus ist ein Diener des wahrhaftigen Zeltes, also der wahrhaftigen Stiftshütte, Im Gegensatz zu der irdischen Stiftshütte, die davon nur ein Abbild war, nachgebaut nach dem Modell, das Mose gesehen hatte. Aber das war eben ein ganz anderes System, dieses irdische, aaronitische Priestersystem. Der Herr Jesus ist ein Priester höherer Ordnung, ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und er ist ein Diener des Heiligtums, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Auch Hebräer 9, Vers 11, so ähnlich. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Jetzt hört mein Zitat auf, aber er ist dadurch gegangen, so geht es dann weiter. Und hat sein eigenes Blut dargebracht. Eben im Gegensatz zum Tierblut des alten Bundes hat er den neuen Bund eingeweiht durch sein Opfer von Golgatha. Ja, ich habe schon jetzt einige Exkursionen auch ins Alte Testament gemacht. Wir könnten im Grunde eben ganz vorne anfangen und schon Adam sehen als einen Priester in einem Gartentempel von Eden. Das begründet Gregory Beale sehr ausführlich in seinem Buch, also das kann man dann auf Wunsch gerne nachlesen. Ich möchte jetzt nur die eine zentrale Stelle anführen, 1. Mose 1, Vers 28, eben dieser Auftrag, den Adam bekommt von Gott. Oder Vers 27 schon, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Der Auftrag, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und herrscht als meine Repräsentanten. Als ja seine Abbilder. Wir waren seine Abbilder und sollten so seine Herrlichkeit auf dieser Erde verbreiten und auch über diese Erde herrschen als stellvertretende Vizeregenten Gottes. Und so sozusagen diesen Garten Eden, der ja erstmal nur begrenzt war, durch ja, Gartenbauarbeit, sie sollten ihn bebauen, auch ausweiten über die ganze Erde. Darin hat natürlich Adam versagt durch den Sündenfall, die Geschichte ist uns bekannt. Und später hat sich Gott dann in der Heilsgeschichte andere herausgegriffen, die diesen adamitischen Auftrag auch wieder neu bekommen haben. Und der wichtigste davon ist Abraham, der das Haupt eines ganzen neuen Volkes wurde, das sozusagen ein gemeinschaftlicher Adam war, das Volk Israel. Es eben auch diesen Auftrag hatte, fruchtbar zu sein, sich zu vermehren. Wir werden das vielleicht auch noch an der Stelle lesen. In einem Land, das Gott ihnen gegeben hatte, was ein ganz großer Garten Eden war, zu herrschen und diese Herrschaft zu festigen und Gottes Herrlichkeit dort zu repräsentieren und auszubreiten. Abraham war sozusagen also ein Priester. Wir sehen ihn auch bei Opferhandlungen. Gregory Beale zeichnet das dann auch nach, dass es im Grunde schon Miniaturtempel waren, die Abraham mit seinen Altären errichtete. Aber das Israel, das aus Abraham dann irdischerweise hervorgegangen ist, ist sozusagen eine typologische Einschaltung, eine vorübergehender Plan Gottes, wo er durch eine reichhaltige Bildersprache eben der Stiftshütte und des Tempels ausdrückt, was sein eigentlicher Plan in Christus ist, den er in Christus erfüllen wollte. Also der eigentliche Nachkomme Abraham ist ja, das wissen wir aus dem Galaterbrief, der Same Abrahams, der eine verheißene Same, das ist der Herr Jesus. Er ist eigentlich der wahre Israel. Wir wissen, dass das irdische Volk Israel als Nation oft versagt hat, ein Volk, das mehr von Unglauben und Versagen geprägt ist, als denn durch geistliche Erfolge. Das ist nicht dazu da, dass wir uns darüber erheben und darauf herabschauen, sondern es ist dazu da, dass wir selber unsere sündige Natur dadurch kennenlernen. Wir sind nicht besser als die Israeliten, die versagt haben, sondern wir haben genau diese Natur und das soll uns das Versagen Israels eben auch vor Augen führen. Aber Israel als Nation hat versagt, aber der wahre Israel, der Herr Jesus, hat nicht versagt, sondern er hat den Plan Gottes erfüllt, ein Priester zu sein, und auch ja, ein großes Volk hervorzubringen, das Gottes Herrlichkeit letztendlich ja, auch über die ganze Erde ausbreiten wird, nämlich die Gemeinde, die diesen Auftrag hat. Wenn wir denken an den großen Missionsauftrag, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist die Frucht des Werkes von Golgatha und das ist der Auftrag, den wir haben als Tempel, als Gemeinde, die eben auch ein Tempel ist, die Herrlichkeit Gottes durch die Mission, durch die Evangelisation über diese Erde auszubreiten. Wir sehen in manchen Stellen im Neuen Testament auch schon, dass Abraham auch schon eben diese große Verheißung hatte, letztlich, die über die Grenzen Israels hinausging. In Römer 4, Vers 13 heißt es, denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte. Also nicht nur Erbe eines begrenzten Territoriums in Israel, sondern Abraham war klar, dass er die ganze Welt erben sollte. Das, was ihm verheißen war, das Land zu erben, ein Segen zu sein für die ganze Welt und eine Nachkommenschaft zu haben, ja, bezieht sich letztlich auf die Gemeinde, auf seine ganz reichhaltige Nachkommenschaft. Wir wissen das aus dem Neuen Testament, dass wir in Christus wahre Kinder Abrahams sind. Nach dem Galaterbrief, nach dem Römerbrief könnte man das aufzeigen. Wir sind durch den Glauben Kinder Abrahams, gehören somit zu seiner reichhaltigen Nachkommenschaft und besiedeln daher nicht nur das Land Palästina, sondern als Christen sollen wir uns in der ganzen Welt ausbreiten. Auch ist vom Abraham gesagt in Hebräer 11, Vers 10, er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Manche sagen ja, Abraham hätte eine sehr irdische Heilserwartung gehabt, aber gerade aus Hebräer 11 wird deutlich, auch was die Opferung Isaaks betrifft, dass er ihn ja eigentlich aus der Auferstehung da wieder erwartete. Und eben auch durch diese Aussage, dass er die Stadt erwartete, deren Baumeister Gott ist. Er wartete auch auf die ewige himmlische Erfüllung der Verheißung Gottes. Ja, wenn wir so durch das Alte Testament die Reise fortsetzen, würden wir jetzt natürlich erstmal die Stiftshütte betrachten müssen, dann den Bau des Tempels. Das überspringen wir jetzt etwas. Wir denken daran, dass David die Verheißung bekommen hat, dass sein Sohn den Tempel bauen wird, was sein Sohn Salomo dann ja auch getan hat, was aber, wenn wir uns diese Verheißung in 2. Samuel 7 genauer anschauen würden, auch schon deutlich wird, dass das eine messianische Verheißung ist, dass das damit der Herr Jesus gemeint ist als der wahre Tempelbauer, der ja ewig herrschen wird und einen ewigen Tempel bauen wird. Wir kommen jetzt schon zu den Propheten, Jeremia, Jesaja, Sacharja, Haggai, dann nachher ins Neue Testament und dann auch nochmal auf Hesekiel, wenn die Zeit es erlaubt. Ich versuche so, es unter einer Stunde zu machen, damit wir auch ein bisschen Zeit zum Fragen beantworten hinterher haben. Fangen wir an mit Jeremia 3, Vers 16. Wer eine Bibel hat, da mache ich jetzt mal etwas langsamer, dass ihr Zeit habt, die aufzuschlagen. Jeremia 3, Vers 16, genau, ich schlage es auch mal auf. Also die Bücher der Propheten sind ja voll von Verheißungen eben für Israel, dass es ja eine Wiederherstellung gibt, welcher Art auch immer. Also ich bin jemand, der sehr stark die Wiederherstellung Israels bejaht. Die Frage ist nur, was ist damit gemeint? Was ist Israel? Was für eine Art von Wiederherstellung? Ich persönlich glaube eben an eine himmlische, geistliche Wiederherstellung und dass wir mit zu diesem Israel gehören, als durch Gnade in dieses Bürgerrecht Israels mit Einverleibte, wie Epheser lehrt. Aber in den Propheten finden sich halt viele Stellen, die erstmal von Israel so nur sprechen, ohne es über das damalige Israel hinaus zu definieren, obwohl es schon auch oft dann davon die Rede ist, dass die Nationen von den Nationen auch welche dabei sein werden. Lesen wir jetzt erstmal zuerst Jeremia 3, Vers 16 bis 18. Es wird geschehen, wenn ihr euch im Land vermehrt und fruchtbar seid in jenen Tagen, spricht der Herr, wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn, und sie wird keinem mehr in den Sinn kommen, und man wird nicht mehr an sie denken, noch sie suchen, und sie wird nicht wiederhergestellt werden. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen, und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. Und sie werden nicht mehr der Verstocktheit ihres bösen Herzens folgen. In jenen Tagen wird das Haus Juda mit dem Haus Israel zusammengehen, und sie werden miteinander aus dem Land des Nordens in das Land kommen, das ich euren Vätern zum Erbteil gegeben habe. Also, wir haben ja schon diesen Anklang eben auch an den adamitischen Auftrag. Seid fruchtbar, vermehrt euch, und das verheißt Gott. Ihr werdet euch im Land vermehren und fruchtbar sein, eben in dieser Zeit der Wiederherstellung. Aber man wird dann nicht mehr nach dieser irdischen, schattenhaften Bundeslade fragen, die ein Bild war für den Thron Gottes. Sie wird nicht wiederhergestellt werden, haben wir gelesen. All den Spekulationen, die auch heute manchmal kursieren, welche Ausstattung des Tempels wird es da jetzt in Jerusalem wieder geben? Da sind doch irgendwelche Tempelvereine, die das alles schon wieder herstellen, und die rote Kuh ist schon wieder gezüchtet und weiß ich nicht was alles. Von der Bundeslade ist da jedenfalls klar gesagt, die ist ja verloren gegangen seit der Wegführung durch die Assyrer, glaube ich. Und es hat durch die Jahrtausende immer Spekulationen gegeben. Die Assyrer haben die irgendwo versteckt, in den Höhlen von Qumran oder wo auch immer, und die wird wieder auftauchen. Nein, man wird nicht mehr nach ihr fragen, denn das alles in Schatten. Aber der eigentliche Körper ist gekommen, der Herr Jesus. Und da brauchen wir keine buchstäbliche materielle Bundeslade mehr. Und Jerusalem selbst wird man den Thron des Herrn nennen. Eben dieses neue Jerusalem, was wir eben in Offenbarung 21 gelesen haben. Das selbst wird der Thron Gottes sein, das, was die Bundeslade vorher symbolisierte. Dort wird er wohnen. Dort werden wir Gemeinschaft mit Gott unter seiner Herrschaft haben. Dann ist eben auch die Rede von der geistlichen Heilung, von der Heilung des bösen Herzens oder von der Wiedervereinigung, der Entzweiung Juda und Israel ist hier die Rede, aber auch von den Nationen ist die Rede, die auch dazukommen. Eine andere Stelle aus Jesaja 54, Vers 1 und 2. Jesaja 53, da klingt es ja bei euch sofort, ja, was da steht, das Leiden des Herrn, sein Erlösungswerk. Und dann danach der Jubel, 54 Vers 1, juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Flöcke fest. Denn du wirst dich nach rechts und nach links ausbreiten, und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und die verödeten Städte besiedeln und so weiter. Von wem ist hier die Rede? Von einer unfruchtbaren Frau, die doch fruchtbar ist, nämlich Jerusalem. Und wir wissen aus Galater 4, Vers 27, wo eben Paulus eben diesen Vers zitiert, dass damit das Jerusalem droben gemeint ist. Könnt ihr eben nachschlagen, in Galater 4, Vers 27, das ist keine Spekulation, sondern das ist das autoritative Wort Gottes, Galaterbrief 4, Vers 27. Hier ist also das himmlische Jerusalem gemeint, auch wenn es danach klingt, in manchen Punkten, dass es eine irdische Sache wäre, hier Städte, verödete Städte wieder besiedeln, das ist einfach die Sprache der Wiederherstellung. Aber wir finden eben auch diese Sprache, dass diese Ausbreitung des Zeltes, dieses Heiligtums, mache den Raum deines Zeltes weit. Dehne dich aus. Und dieses, worin das irdische Jerusalem versagt hatte, Gottes Herrlichkeit auszubreiten, wird dann in Erfüllung gehen, wenn Gott Israel in einer umfassenderen Weise, uns eingeschlossen, wiederherstellt. Dann lesen wir auch von dem Wiederaufbau des Tempels im Alten Testament Sacharja. Das mache ich vielleicht nochmal hier aus dem Ausdruck. Lese ich das vor, wer den Tempel bauen wird. Sacharja 6, Vers 12. Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Das ist eine Verheißung auf den Herrn Jesus, auf den Messias. Er wird den Tempel des Herrn bauen. Wird er einen buchstäblichen Tempel bauen? Wir werden dazu gleich kommen in den Evangelien, was der Herr Jesus über den Tempel gesagt hat. Zacharja jedenfalls war ja ein Prophet, der das Volk nach der Wiederherstellung, nach der Rückführung aus Babylon ermutigte, den Aufbau des bescheidenen neuen Tempels unter Zerubbabel wieder fortzusetzen, der in Stocken geraten war wegen mancherlei Widrigkeiten von Feinden und so weiter. Und hat sie durch diese Verheißung ermutigt. Und ganz ähnlich auch Haggai. Zacharja und Haggai, sie sind zwei Propheten, die eben auch erwähnt werden im Buch Nehemia oder Esra. Ulrich, wo ist es? Nehemia oder Esra, eins von beiden, ne? Esra, danke. Eben unter dieser Zeit unter Zerubbabel aber, ne? Genau. Und da heißt es dann in Haggai 2, Vers 6 bis 9, nachdem das Volk eben so entmutigt war, weil es nicht weiterging mit dem Tempelbau, und er hat sie eben ermahnt, macht weiter und ermutigt dadurch, denn so spricht der Herr, der Herrscher, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern, dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus, also dieser kleine, bescheidene, notdürftige Aufbau des Tempels, den sie damals wieder leisteten, dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Also diese großartige Verheißung, größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren. Die, die da den Tempel wieder aufbauten nach der 70-jährigen Gefangenschaft, die manche kannten noch die Herrlichkeit des salomonischen Tempels und waren sehr traurig darüber, dass sie jetzt nur so einen bescheidenen kleinen Tempel bauen konnten. Und sie wurden ermutigt, dass später es einen Tempel geben wird, der noch weit herrlicher sein wird. Aber welcher Tempel ist damit gemeint? Einer, der buchstäblich aus Steinen mit Händen gemacht wieder in Jerusalem stehen wird, im irdischen Jerusalem? Ich denke nicht. Diese Stelle wird nämlich auch zitiert in, und die Stelle habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, Hebräer 12, müsste das sein? Ist das richtig? Mit dem Erschüttern von Himmel und Erde? Ja, Hebräer 12, Vers 26. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal bedeutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Ja, hier geht es um die Neuschöpfung, dass Gott ein Neues macht, das Alte erschüttert, untergehen lässt, und dann wird das Unerschütterliche bleiben. Jetzt, die Erlösten gehören jetzt schon zu dem Unerschütterlichen, das Unerschütterliche Reich ist jetzt in unsichtbarer Weise schon da, ermutigt hier der Hebräerbrief. Aber der Zusammenhang sagt auch ganz deutlich in Hebräer 12, Vers 18, ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden könnte, wie damals unter dem alten Bund, diese ganzen sichtbaren materiellen Dinge, sondern, Vers 22, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, von dem wir eben in Offenbarung 21 gelesen haben. Also in genau diesem Zusammenhang hier mit dem himmlischen Jerusalem zitiert er Haggai und sagt also, das, was in Haggai geschrieben steht, das meint eben dieses neue Jerusalem, wo es einen herrlicheren Tempel geben wird als der unter Salomo. Ja, und dann kommen wir ins Neue Testament, zu dem, was der Herr Jesus selber sagt über den Tempel. Da habe ich eigentlich nur vier Stellen, drei. Johannes 2 ist bekannt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Johannes 2, Vers 19, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Also in dem Herrn Jesus ist der wahre Tempel, der wahre Wohnort Gottes, der wahre Ort der Gemeinschaft mit Gott, der wahre Ort der Begegnung zwischen Gott und den Menschen gekommen. In 3 Tagen, nämlich durch seine Auferstehung, hat er ihn wieder aufgebaut. Hat er als Erstling der Auferstehung schon die neue Schöpfung angebrochen. Im Englischen hat man das schöne Wort inaugurated, also inauguriert. Ihr kennt das vielleicht von der Amtseinführung des US-Präsidenten. Inauguration, eine feierliche Einführung. Ein Wort, das in diesem Buch von Beale halt auch häufig vorkommt. Eins der Fremdworte, die man dann lernen sollte. Inaugurierte Eschatologie nennt man das eben im Sinne einer, dass das durch das Kommen des Herrn Jesus in geistlicher Weise schon eingeläutet oder eingeweiht ist, das, was in der Ewigkeit eben sein wird. Nämlich, was wir in Offenbarung 21 und 22 gelesen haben, die letztendliche Erfüllung ist ja noch nicht gekommen, aber mit dem Kommen des Herrn Jesus auf diese Erde vor 2000 Jahren ist das Ganze schon eingeläutet. Er hat den neuen Bund eingeweiht durch sein Sterben auf Golgatha. Er hat die neue Schöpfung schon eingeführt durch seine Auferstehung. Und als Gläubige sind wir mit ihm auferstanden und mit ihm schon Teil dieser neuen Schöpfung. Inauguriert, schon voreingeführt, kann man auch sagen. Vorerfüllt, teilerfüllt. Ne, teilerfüllt wäre das falsche Wort, das merkt euch nicht. Also in geistlicher Weise schon da. Man sagt auch das Prinzip des schon jetzt, aber noch nicht. In geistlicher Weise schon jetzt haben wir das Reich Gottes, aber in vollendeter Weise haben wir es noch nicht. In geistlicher Weise sind wir schon jetzt auferstanden, aber in letztendlicher, erfüllter Weise sind wir noch nicht auferstanden. Und das kann man auf viele Dinge dann anwenden. Dann gehen wir weiter im Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 21, die Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus spricht zu ihr, Johannes 4, Vers 21, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt. Da haben wir auch, das ist schon jetzt noch nicht. Es kommt die Stunde eigentlich noch, aber eigentlich ist sie jetzt auch schon da mit dem Herrn Jesus. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Die Stunde, wo nicht mehr in Jerusalem als ein örtlich beschränkter Ort angebetet wird, sondern in Geist und Wahrheit, in der Gemeinde jetzt weltweit. Es ist ein Kennzeichen der Gemeinde im Gegensatz von Israel, dass man nicht zur Anbetung nach Jerusalem weite Strecken zurücklegen muss, zentral, sondern dass wir uns weltweit in örtlichen Gemeinden und auch zu Hause in Häusern versammeln können, um Gott anzubeten in Geist und in Wahrheit. Er spricht ja auch zu der Frau, dass ihr lebendiges Wasser gibt. Wer davon trinkt, wird nicht mehr dürsten. Auch etwas, was auf Hesekiel 47 anspielt. Wir werden nachher vielleicht noch kurz auf Hesekiel, den Tempel in Hesekiel 40 bis 48 zurückkommen. Dort ist auch eben von diesem lebensspendenden Wasser aus dem Tempel die Rede. Aus dem Tempel unter dem Thron Gottes hervor kommt lebensspendendes Wasser, das alles lebendig macht. Da ist es so beschrieben, als wäre es das tote Meer, das Salzmeer, was ja eben tot ist, weil das da nichts lebt. Und dann dieses Wasser bringt dann doch Leben hinein. Es ist also lebendiges Wasser heißt einfach lebensspendendes oder lebendig machendes Wasser. Das hat der Herr Jesus verheißen. Es ist kein buchstäblicher Tempel, aus dem es hervorkommt, sondern er ist es, der dieses Wasser gibt. Aus ihm kommt es hervor. Und dann sagt er ja auch noch in Johannes 7, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers hervorkommen. Also er ist der wahre Tempel und die, die an ihn glauben, gehören auch zu diesem Tempel und geben das lebensspendende Wasser des Evangeliums weiter. Wir hatten das auch in Offenbarung 21, Vers 6 gelesen. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Noch eine letzte Stelle aus den Evangelien, diesmal aus Matthäus 12, Vers 3 bis 6. Jesus aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester. Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind. Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier, nämlich der Herr Jesus selbst. In ihm ist Größeres als der Steintempel gekommen, in ihm ist der wahre Tempel gekommen und ja, aufgerichtet worden durch seine Auferstehung. Jetzt könnten wir natürlich das Ganze noch durch die Paulusbriefe und so weiter verfolgen. Gregory Beale macht das sehr ausführlich. Empfehle ich euch dann, das Buch zu kaufen. Ja, das könnt ihr natürlich gerne machen, obwohl es keine Werbeveranstaltung ist, aber als Empfehlung. Und das Thema dann auch noch bei Paulus weiter zu studieren, wie die Gemeinde als Tempel präsentiert wird und all diese Dinge ja, sich da auch dran bewahrheiten. Ich hatte aber in der Ankündigung dieses Vortrags noch zwei Punkte in Aussicht gestellt, nämlich eben zu erklären, was bedeutet der Tempel in Hesekiel und in welchen Tempel setzt sich der Antichrist. 10 Minuten habe ich dafür noch, ne? Oder? Beides 5. Also, ich setze jetzt auch hier mal voraus, Hesekiel, nicht, dass ihr das Buch aus dem Kopf unbedingt gliedern könnt, aber vielleicht wisst ihr, dass in Kapitel 40 bis 48 eben dieser Tempel in großartiger Weise präsentiert wird, eine Tempelvision des Hesekiel. Und da gehen eben die Geister auseinander, ob es da sich nun eben um eine Prophezeiung eines buchstäblichen wieder aufgebauten Tempels handelt, sehr demnächst. Das wäre dann in einem irdischen tausendjährigen Reich in Jerusalem stehen soll, oder ob das eben bildlich gemeint ist und von dem Herrn Jesus spricht und von den geistlichen Gütern, die wir in ihm haben. Wenn man konsequent buchstäblich auslegen will, dann kommt man bei Hesekiel sehr ins Schleudern. Und die, die an die buchstäbliche Erfüllung von Hesekiel glauben, geben ja an, dass sie das Prinzip der buchstäblichen Auslegung eigentlich als ihr höchstes Leitprinzip der Auslegung haben, also immer möglichst buchstäblich auszulegen. Das ist bei Hesekiel aber ja kaum realisierbar. Manche versuchen das sehr konsequent einzuhalten, aber dann kommen wir zum Beispiel in Schleudern, wenn davon die Rede ist, dass David in Jerusalem wieder regieren wird. Hesekiel 34, Vers 23 oder Hesekiel 37, Vers 24. Schlage ich mal auf, Hesekiel 37, Vers 24. Mein Knecht David wird König über sie sein und sie werden alle einen Hirten haben. Und sie werden in meinen Rechtsbestimmungen leben und meine Ordnung bewahren und sie tun. Wenn man jetzt, und da gibt es solche, die das meinen, dass tatsächlich David wieder aufersteht. David wird ja wieder auferstehen, das bezweifle ich auch nicht. Aber dass eben dieser historische David hier gemeint ist, der über sie König sein wird und der eine Hirte des Volkes Gottes sein wird, wäre natürlich seltsam. Was macht denn der Herr Jesus? Er ist natürlich hier eigentlich damit gemeint. Man könnte das eben auch zeigen jetzt anhand von Johannes 10. Hier ist nämlich auch die Rede von dem einen guten Hirten, den Gott seinem Volk geben wird. Und der eine gute Hirte ist natürlich der Herr Jesus. Und der Herr Jesus ist eben auch der wahre David. Ja, Sohn Davids wird er ja genannt. Und David ist einfach ja auch ein Schatten auf den Herrn Jesus selbst. Und so ist er auch einfach ein Bild für den Herrn. Und wird hier, so wird der Messias hier, mein Knecht David, genannt. Also wer das nachschlagen will von einem guten Hirten, das ist in Kapitel 34. Da sind erst die schlechten Hirten, die Israel ins Elend geführt haben, werden da erwähnt. Und dann wird der eine gute Hirte erwähnt in Hesekiel 34. Dann haben wir ja die Vision von diesen Skeletten, diesen Totengebeinen, die in einem Tal liegen und wieder auferstehen. Diese Vision wird ja so beschrieben, dass sich diese Skelette dann auf die Füße stellen. Also es ist schon eine Art Gruselvorstellung. Und manche meinen, dass sich das auch buchstäblich so erfüllt. Also ich kann ja nachvollziehen, wenn man jetzt eben meint, dass Israel in einem nationalen Sinne wiederhergestellt wird, dass damit die nationale Wiederherstellung Israels gemeint ist. Das kann man ja meinetwegen noch so sehen. Aber dass man meint, dass wirklich Skelette da klappernd herumlaufen, das, ich denke, so weit kann die buchstäbliche Auslegung dann beim besten Willen doch nicht gehen. Aber das größte Problem der buchstäblichen Auslegung ist eben die reichhaltige Erwähnung der Sündopfer im Buch Ezekiel. So, und das habe ich mir an anderer Stelle notiert. 14 Mal ist von Sündopfern die Rede. Ich verzichte jetzt auf diese 14 Stellen zu lesen. Ja, Kapitel 40, Vers 39, 42, Vers 13 und so weiter. Also ihr könnt das von mir, wer es genau wissen will, haben. 14 Mal Sündopfer. Und ich denke, das kann man auf keinen Fall buchstäblich nehmen, dass es wieder Sündopfer geben wird, weil natürlich das eine Opfer des Herrn Jesus alle anderen Tieropfer beendet hat. Selbst Scofield, also ein führender Dispensationalist, der eben diese Scofield-Bibel herausgegeben hat, kommentiert dazu, zu Hesekiel 43, Vers 19, ich zitiere Scofield: Die Erwähnung der Opfer in Hesekiel ist nicht wörtlich zu verstehen, da ja diese Opfer abgetan sind, sondern sie sind so anzusehen, dass uns hier der Gottesdienst des erlösten Israel gezeigt wird in seinem eigenen Land und in dem Tempel des tausendjährigen Reiches unter Benutzung der Ausdrücke, mit denen die Juden in den Tagen Hesekiels vertraut waren. Also Scofield, wirklich ein Anerkannter unter denen, die es buchstäblich verstehen, aber er sagt hier, das kann nicht buchstäblich gemeint sein. Aber wenn die Opfer nicht buchstäblich verstanden werden sollen, warum soll denn dann der Tempel buchstäblich verstanden werden? Auch die Erklärung der Opfer, die Opfer seien Gedenkopfer, verstößt gegen die buchstäbliche Auslegung von Prophetie, denn Hesekiel nennt auch den Zweck der Opfer, um Sühnung zu erwirken, steht es buchstäblich in Hesekiel 45, Vers 15, 17 und 20. Also man kann nicht sagen, es sind einfach Gedenkopfer sozusagen wie ein Abendmahl des tausendjährigen Reiches, zurückblickend, sondern wenn man es buchstäblich nimmt, dann muss man auch buchstäblich nehmen, dass sie dazu da sind, um Sühnung zu erwirken. Aber jetzt schlagen wir mal Hesekiel 43 auf, wenn eine Bibel hat. Da ist nämlich dann inmitten dieser ganzen Tempelvision auch die Rede davon, was der geistliche Zweck dieser ganzen Vision ist. Ich lese mal 43 ab Vers 6. Ich hörte einen, der aus dem Haus zu mir redete, der Mann aber stand neben mir und er sprach zu mir: Menschensohn, sieh die Stätte meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen, wo ich mitten unter den Söhnen Israel wohnen werde für ewig. Stätte meiner Fußsohlen, das war eigentlich die Bundeslade, wurde immer so als Fußschemel Gottes bezeichnet. Stätte meines Thrones, Jerusalem selbst, aber wir wissen, der eigentliche Thron Gottes ist natürlich der Himmel. Und das Haus Israel wird meinen heiligen Namen nicht mehr unrein machen, weder sie noch ihre Könige durch ihre Hurerei und durch die Leichen ihrer Könige, wenn sie sterben, indem sie ihre Schwelle an meine Schwelle und ihre Türpfosten neben meine Türpfosten setzen, dass nur die Wand zwischen mir und ihnen war und so meinen heiligen Namen unrein machten durch ihre Gräuel, die sie verübten. Ihr wisst ja, am Anfang des Buches Hesekiel werden diese Gräueltaten selbst der Priester beschrieben und die Herrlichkeit Gottes verließ dann ja den Tempel, so dass ich sie in meinem Zorn vernichtet habe. Jetzt aber werden sie ihre Hurerei und die Leichen ihrer Könige von mir fernhalten und ich werde in ihrer Mitte wohnen für ewig. Also nicht nur begrenzt für 1000 Jahre, sondern für ewig. Du Menschensohn, berichte dem Haus Israel über das Tempelhaus, damit sie sich ihrer Sünden schämen und das Modell messen. Also dieses Modell, das Hesekiel ihnen präsentierte. Sie sollten es messen und sich ihrer Sünden schämen. Und wenn sie sich wegen all dessen schämen, was sie getan haben, dann lass sie die Zeichnung des Hauses wissen und seine Einrichtung und seine Ausgänge und seine Eingänge und alle Zeichnungen davon und alle seine Ordnungen und alle Weissagungen dafür und schreibe sie vor ihren Augen auf, damit sie alle Weissagungen dafür und alle seine Ordnung bewahren und sie tun. Also der geistliche Zweck war, dass sie sich ihrer Sünden schämen. Das Volk hatte nötig, in Buße und Umkehr geführt zu werden. Und Gott zeigte ihnen hier das Idealbild seines himmlischen Tempelpalastes. Und sie sollten von dieser Herrlichkeit überwältigt werden, dass sie sich schämen. Was hatten sie angerichtet durch ihre Gräueltaten und ihren Götzendienst? Und man könnte jetzt natürlich all diese Details versuchen auszulegen, was hat das für eine geistliche Bedeutung. Man kann andererseits versuchen zu sagen, ja, das wird einfach buchstäblich so gebaut werden im Tausendjährigen Reich. Aber ich meine, manche fragen Leute wie mich, die das geistlich sehen, was hat das denn dann für eine Bedeutung, wenn es geistlich ist? Ja, irgendeine geistliche Bedeutung wird es haben. Manche kann man aus der Bibel herausarbeiten, manche wären Spekulationen. Aber wie ist das einfach, wenn das buchstäblich gebaut wird? Was hat das denn dann für eine Bedeutung? Also ich habe jetzt hier von Rajalibi, ist eben so jemand, der das buchstäblich sieht, mal angelesen, einen Kommentar. Er kann dann auch nur beschreiben, ja, das wird dann halt so und so lang sein und so aussehen. Aber geistlicherweise hat man da, ist das nun auch keine Erklärung. Obwohl er eben auch ganz klar sagt, das deutet auf den Herrn Jesus hin. Das sind Bilder für den Herrn Jesus. Was dort mit dem Tempel zu tun hat, auch die Opfer und so weiter. Nur wenn es Bilder sind, dann sind es Schattenbilder. Und wenn es buchstäblich wieder eingeführt würde, dann hätten wir also einen Rückschritt in das System der Schatten. Und das System der Schatten ist nämlich eben das System des alten Bundes. Wir leben im neuen Bund. Da haben wir nicht mehr den Schatten, sondern den Herrn Jesus, der gekommen ist, um das Erste wegzunehmen. Ja, da müssen wir jetzt den Hebräerbrief eigentlich nochmal fast komplett durchgehen, wo er davon spricht, dass der alte Bund ein für alle Mal veraltet ist. Hebräer 8, Vers 13, indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Deutet vielleicht auch schon darauf hin, dass eben dieser veraltete Tempel damals in Jerusalem im vielleicht 6. oder 7. Jahrzehnt nach Christus kurz davor stand, von den Römern zerstört zu werden. Es war also wirklich dem Verschwinden nahe. Hebräer 10, Vers 9, denn dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Also der alte Bund ist weggenommen, um das Zweite aufzurichten. Das ist hier der Zusammenhang von Hebräer 10, der neue Bund. Und dieser neue Bund ist eben ein Bund, wo die Vergebung der Sünden vollkommen vollbracht ist. Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das aber bezeugt auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der neue Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Eben Kennzeichen dieser vollbrachten Vergebung durch das Werk von Golgatha, das ist nun kein Opfer mehr gibt. Wie sollen dann wieder Tieropfer, ja, Sündopfer, wie Hesekiel sie nennt, wieder eingeführt werden? Ja, dann könnte ich, wie gesagt, noch diese ganze Thessalonicher Geschichte machen, aber ich denke, die Stunde ist jetzt doch rum und werdet ihr einverstanden, wenn wir jetzt hier einen Schnitt machen und ich gebe einfach Gelegenheit, Fragen zu stellen? Also wäre das mit Thessalonicher, das steht alles hier drin. Ich kann es aber auch in Kurzform gern irgendwie jemand schriftlich per E-Mail oder ausdrucken oder wie auch immer aushändigen. Dann schalte ich das Gerät mal aus. Ich übergebe dann an euch, die ihr euch Fragen überlegt haben könnt.